Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Ich habe heute zwei Gäste hier mit mir und die beiden Gäste sind sozusagen Wiederholungstäter, weil sie waren hier schon mal im Podcast zu Gast. Damals war es, glaube ich, mehr oder weniger so ihr erster Auftritt in der Bitcoin-Community im Dachraum zumindest. Welcome back hier im Sound Money Bitcoin Podcast. Hallo Timo, hallo Luca.
Hi Leute, servus.
Ja, hallo, grüß dich.
Vielen Dank für die Einladung. Also ja, du hast recht, wir waren tatsächlich bei dir das erste Mal in einem Podcast, auch sehr viel aufgeregter und es war richtig cool, ehrlich gesagt, an dieser Stelle auch, dass du uns quasi da den Glauben geschenkt hast.
Ich wurde nicht enttäuscht.
Und danke, dass wir da heute nochmal da sein dürfen,
ja. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank. Ja, das war sozusagen der Startschuss für uns in der deutschsprachigen Bitcoin-Szene, in der deutschsprachigen Bitcoin-Community, mit der wir davor noch nicht so viel zu tun hatten und auch noch nicht so vernetzt waren. Und seitdem wir halt bei dir im Podcast waren, sind wir viel tiefer drin, waren in der letzten Zeit viel unterwegs, haben viele Leute getroffen und es hat uns eigentlich ein ganz neues Universum aufgemacht, ja, weil wir davor eigentlich hauptsächlich im englischsprachigen Raum unterwegs waren und ja, super spannend und super toll Leute kennengelernt.
Für die Gefahr, dass es tatsächlich einen Zuhörer gibt, der euch trotzdem noch nicht kennt, was macht ihr denn genau?
Wir sind Timo und ich und noch ein anderer, Kai, wir sind Gründer von Munich International Mining und wie es der Name schon sagt, unterm Strich, wir kommen sozusagen alle aus München oder sind da zumindest, haben da ja den Kern unseres Lebens da mittlerweile verbracht und haben uns da auch kennengelernt und wir meinen sozusagen Bitcoin für jedermann, also von einer Maschine, also für jemanden, der mit einer Maschine gern meinen möchte, bis hin zu Unternehmen, die gern meinen möchten, versuchen wir da für alle den transparenten und einfachen Weg zu schaffen und unterstützen da quasi beim Meinen.
Sehr gut. Ich glaube, mittlerweile die meisten kennen euch oder haben euch schon mal vielleicht auch gesehen. Da quatschen wir gleich noch drüber. Ich würde trotzdem gern, bevor wir ins heutige Thema einsteigen, das grob natürlich wieder mit Mining zu tun hat, kurz noch was mitteilen oder verkünden, muss man sagen. Ihr habt es gerade schon gesagt, dass die erste Folge, die wir gemeinsam gemacht haben, ziemlich gut ankam. So war es auch bei mir das Feedback, weil Mining noch nicht so richtig präsent war. Mittlerweile hat man das Gefühl, es wird besser, auch durch euch, weil ihr fast schon omnipräsent aktuell zumindest seid im Dachraum. Und weil ich einfach so geldgeil bin und dachte, ich muss endlich den Podcast hier kommerzialisieren, haben wir gesagt, komm, wir machen doch gemeinsam ein Angebot, so würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen, oder einen Rabatt für die Zuhörer, die sagen, hey, Mining, das ist ein Thema, das interessiert mich. Ihr habt auch gesagt, ihr seid mit vielen nach dem Podcast ins Gespräch gekommen und entsprechend haben wir hart verhandelt und ich konnte den Zuhörern jetzt einen Rabattcode raushauen. Was genau habt ihr denn für einen Rabatt für die Zuhörer im Angebot?
Wir haben uns überlegt Folgendes, und zwar wir wollen ja, ich meine, wie du schon gesagt hast, wir haben tatsächlich, viele Leute sind auch auf uns zugekommen und so weiter, und wir möchten da selbstverständlich auch was zurückgeben, weil die Community, die soll ja natürlich, jeder soll ja auch irgendwie meinen und jeder soll auch einen Bezug dazu haben und auch so ein Miner im besten Fall für sich meinen lassen. Und dachten wir, du erreichst viele Leute und da würden wir gerne jeden, der sozusagen uns hier hört und der gern meinen möchte, einen Rabatt von 210 Euro pro Miner zusichern für mit dem Rabattcode Lodi 250, oder? 210.
210 natürlich. Also der Rabattcode heißt Lodi 210 und den kann man bei euch dann auf der Webseite eingeben, oder?
Ja, genau.
Genau, einfach bei uns im Webshop reingehen, sich eine Maschine aussuchen und dann den Code eingeben und dann gibt es schon direkt den Rabatt und die Maschine im besten Fall dann einen Monat später steht die bei uns im Datenzentrum und es wird losgemeint.
Hört sich sehr gut an. Für jeden, wo das jetzt zu schnell ging, ich packe das natürlich auch nochmal in die Shownotes rein. Zum einen euren Shop natürlich verlinken wir da und auch den Gutscheincode, damit dann nichts schief läuft. Also erstmal vielen Dank. Ich glaube, das ist eine coole Möglichkeit für Leute, die sich eh schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die sich dafür interessieren. Ich glaube, wir kommen nachher auch noch dazu. Die Maschinen sind preislich, glaube ich, auch gerade durchaus interessant. Von dem her, ja, also wen es interessiert, hört die Folge noch an, weil ich glaube, wir haben noch ein paar spannende Themen. Aber schaut gerne natürlich im Shop mal vorbei. Und wenn er was kauft, dann nutzt er natürlich diesen Code dann entsprechend. Also, dann würde ich sagen, steigen wir doch so ein bisschen ein. Ihr habt es gerade schon ein bisschen angedeutet, ihr wart viel unterwegs, ihr wart sehr präsent. Wie gesagt, hier im Podcast wart ihr einmal, das war Anfang Mai, Ende April wahrscheinlich, weil im Mai war eure erste Veranstaltung im Bitcoin-Space, glaube ich, zumindest im Dachraum. Da war dabei Bitcoin im Ländle, da ist euer Vortrag entsprechend ja auch online. Das kam auch vor Ort sehr, sehr gut an. Aber danach wart ihr noch mehr unterwegs. Wo seid ihr noch alles gewesen im Dachraum?
Ja, also genau, Bitcoin im Ländle, in Plochingen war das, ne? Bei Marc im Hotel. Also es hat übrigens super Spaß gemacht. Also wir haben da total tolle und positive Resonanz bekommen und Feedback auch zum Mining selbst und tolle Fragen und Netzwerke und Freundschaften und Partnerschaften geknüpft. Tatsächlich auch sind daraus neue Pilotprojekte entstanden. Und dann haben wir halt gesehen, dass so viele sich einfach auch dafür interessieren und haben dann in der Dachregion auch versucht, in der Community einfach Fuß zu fassen, und die Leute haben uns einfach angenommen, das war mit offenen Armen, und die nächste Station war dann tatsächlich die Zitadelle in der Schweiz.
Da würde ich gleich kurz einmal einhaken, so kleiner Insight vielleicht für die Zuhörer. Der Deal für das Sponsoring von der Zitadelle wurde, ich glaube, nachts um 3 oder so, glaube ich, im Hotel Princess abgeschlossen, zu später Stunde.
Das stimmt. Das ist ein guter Hinweis. Bei Bitcoin im Ländle natürlich, wie gesagt, offene Arme empfangen und so weiter. Und dann gab es da auch einen Partyraum, da konnte man mit Lightning auch seine Bier bezahlen. Da haben wir auch sehr stark Gebrauch gemacht davon, gell, Timo?
Weil ihr Lightning testen wolltet, das war ja, glaubt.
Ja, genau. Ja,
wir wollten Lightning testen und wir haben es dann an dem Abend, wir haben danach nachgeschaut, 45 Mal getestet, an uns und an anderen, hat super funktioniert, ja. Dementsprechend zu später Stunde ging es dann eben weiter, und dann hatte Luca eben auf der Tanzfläche dort den Zitadellen-Deal eingefädelt, sodass wir da Sponsor sein durften.
Ja, so ist es. Also Zitadelle, das ist natürlich, ich meine, das sind viele Leute, die das teilweise freiwillig machen oder ehrenamtlich, man sich gegenseitig unterstützt, und man kriegt ja auch Verpflegung und teilweise auch diese ganzen Parkplätze und so weiter, das Ganze aufbauen, und da braucht es einfach ein bisschen Sponsoring-Geld Leute oder Unternehmen, die da einfach dort einen Stand haben. Aber nichtsdestotrotz, wir sind immer noch ein Startup oder unser Unternehmen gibt es noch nicht so lang. Das heißt, ich musste hart verhandeln und habe dann quasi wirklich wir fanden uns auch sympathisch und passen gut zueinander, die Community und wir, denke ich. Und deswegen sind wir da, wollte ich da um jeden Preis dort sein. Und das war, wie auch das Event davor, fantastisch.
Ich musste gerade nur schmunzeln, weil ich habe die harten Verhandlungen mitbekommen. Ja, also war auf jeden Fall mega cool, Zitadelle, habe ich ja schon mehrfach im Podcast gesagt. Vor allem, ihr wart da mit einem Stand, sage ich jetzt mal, wo ihr den Leuten ein bisschen was auch gezeigt habt, Fragen beantwortet habt. Und ihr habt abends auch noch was ziemlich Cooles gemacht, und zwar das Community Mining. Wie hat denn das funktioniert?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Als wir auf der Zitadelle waren, muss ich so vorstellen, wir hatten da unseren Stand, und bevor wir das Community Mining gemacht haben, hatten wir noch einen Vortrag. Und der Stand bei uns ist relativ gut angekommen. Also es kamen recht viele Leute, haben Fragen gestellt, und ich weiß noch, wir kamen am zweiten Tag hin, hatten noch nicht gefrühstückt und haben Fragen beantwortet, mit den Leuten gequatscht, und das war super spannend, und die Zeit verging immer näher zu unserem Vortrag, und wir hatten nichts gegessen. Das Einzige, was wir hatten, war ein Kühlschrank, in dem wir Bier geparkt, ja. Dann hatten wir 2-3 Bier getrunken, und dann sind wir da schon leicht angedüdelt auf die Bühne gegangen. Ich hoffe, es hat keiner gemerkt, aber war auf jeden Fall eine spannende Sache. Und dann ist dort auch die Idee gereift, dass wir das Community Mining machen. Was wir da gemacht haben, wir haben die Bitcoin Blockchain live aufgerufen, also mempool.space, die Seite kennt wahrscheinlich jeder, und haben einen Teil unserer Maschinen genommen, haben einen Durchschnitt ausgerechnet, immer wenn ein Block gefunden wird, wie viel Bitcoins wir ungefähr dadurch bekommen, und haben dann immer wenn ein Block gefunden wurde, eben diese Coins dann eben direkt verlost. Und kam super an, war super spannend mit Musik dazu. Also das war jetzt nicht eine Veranstaltung, wie man sie sich vorstellt, dass wir da auf der Bühne standen und geredet haben, sondern der DJ hat Musik aufgelegt, wir haben gequatscht und alle haben getanzt und auf die Leinwand geschaut, ja, und haben geschaut, wann kommt der nächste Block. Und er kam leider zu oft. Also
es waren noch nur 4, glaube ich, in der Stunde.
Nee, oder? Nee, genau, und dann hieß es, ja, wir machen das Doppelte und dann nochmals Doppelte und hoppla die hopp, waren wir über dem Budget und das Lightning Wallet war leer und wir haben ein bisschen mehr ausgegeben, als wir eigentlich wollten. Aber hey, allen hat Spaß gemacht, uns auch, und wir würden es gerne irgendwann mal wieder machen. Also gibt bestimmt nochmal die Möglichkeit. Wahrscheinlich spätestens im Plochingen, kann ich mir vorstellen, dass wir das vielleicht nochmal machen.
Das hört sich doch schon mal gut an. Blochingen ist übrigens im November. Es gibt noch Tickets, also für alle Zuhörer packe ich unten auch in die Shownotes. Holt euch ein Ticket, wenn ihr noch keins habt. Aber Blochingen ist noch ein bisschen weg. Ihr seid auch jetzt ganz aktuell die nächsten Tage wieder wo zu sehen. Ihr seid in Innsbruck unterwegs, oder?
Ja, richtig, richtig. In Innsbruck ist die PTC 22. Tatsächlich, also die war schon auf dem Schirm bei uns, aber in der Zitadelle ist dann der Peter zu uns gekommen, der Organisator von Bitcoin 22 in Innsbruck, und hat uns dann auch gefragt. Wir haben uns sehr gut verstanden und haben gesagt, okay, komme was wolle, wir fahren nach Innsbruck, weil hier in München ist natürlich auch die Wiesn, kennt natürlich jeder, das Oktoberfest, das wollten wir nicht verpassen, aber nichtsdestotrotz nehmen wir das Wochenende und fahren nach Innsbruck und haben dort wieder auch einen Stand und stehen Rede und Antwort jedem, der interessiert ist am Mining, von einem bis zu 10 Miner, wie auch immer, und möchten dort auch natürlich gegebenenfalls, wer weiß, ob das auch funktioniert, so wieder so eine Art Community Mining machen. Also da müssen wir gucken. In Innsbruck ist es ein bisschen größer und ein bisschen stringenter geplant. Da erwarten wir sehr viele Leute, und aber wenn man es zulässt, wer weiß, vielleicht machen wir da auch, verlosen wir dann auch ein bisschen was.
Ja, können wir bestimmt irgendwas einfädeln mit dem Peter. Also ich werde auch da sein, von dem her freue ich mich drauf, viele Zuhörer zu treffen und auch euch wieder zu treffen. Und wichtige Info natürlich für die Zuhörer, wenn ihr auch da seid, also ihr habt es mitbekommen, wenn ein Kühlschrank neben den Jungs steht, guckt da vielleicht mal rein, da hat es wohl kühle Getränke. Dann bedient euch da am besten. Aber ihr wart jetzt nicht nur auf Events unterwegs. Also ich glaube, das hört sich jetzt nach einem ziemlich lässigen Job an, den ihr da gehabt habt in den letzten Monaten, wenn man jetzt da hört, auf welchen Events ihr unterwegs wart und was für eine gute Zeit ihr hattet. Ihr habt mir aber im Vorgespräch schon gesagt, dass ihr auch ziemlich im Stress seid, gerade Vorbereitung auf Innsbruck, aber auch viele Projekte am Laufen. Was ist denn sonst alles bei euch in den letzten Monaten passiert?
Ja, also wir waren ganz schön unterwegs. Ich habe insgesamt 4-mal den Atlantik überquert. War in Texas, wir waren in Kanada, jetzt Ende des Monats geht es nochmal in ein weiteres Land, eher südlich, also nicht Nordamerika, sondern Südamerika. Und wir waren halt unterwegs, haben andere Miner getroffen, andere Firmen getroffen. Wir haben neue Standorte eröffnet in Texas, haben das alles final gemacht und fertig aufgebaut. Und das ist eigentlich unser täglich Brot, was wir so machen. Es ist nicht so, dass wir nur in Podcasts abhängen oder in Twitter-Space oder irgendwo auf welchen Messen rumgurken, sondern die meiste Zeit sind wir eigentlich unterwegs und probieren eben für uns und für unsere Kunden die bestmöglichsten Standorte zu finden und neue Standorte zu eröffnen, damit wir eben langfristig das Mining betreiben können, weil jeder weiß natürlich, dass Mining verbraucht einfach Energie, und Energie ist teuer. Dort, wo sie gebraucht wird oder wo es nicht viel Energie gibt, und man muss eben auf der Welt unterwegs sein und gucken, hey, wo gibt es denn jetzt halt eigentlich Energie, die überflüssig ist oder die nicht verwendet werden kann, weil nur diese Energie ist wirklich günstig, ja. Also jeder, der denkt, das Bitcoin-Mining, das verbraucht so viel Strom, ja, es verbraucht viel Strom, aber ich kann jedem sagen, es ist nur Strom, der kein anderer braucht, weil sonst wäre er sehr teuer. Ich habe jetzt in Deutschland in der Wohnung eine Erhöhung vom Strompreis bekommen auf 70 Cent pro Kilowattstunde. Ja, also
muss ich deine ASICs, glaube ich, wegnehmen vom Strom.
Ja, das ist so verrückt, ja. Wir fliegen um die Welt und gucken so, wo kriegen wir ganz günstigen Strom, dann kommst du nach Hause und dann sagst du, hier 70 Cent, und denkst du so, ja, okay, cool. Das heißt, ja, da muss man eben immer gucken, wo es günstig ist und wo eben Strom und Energie vorhanden ist, die nicht benötigt wird. Da müssen wir hin und da gehen wir auch hin. Das heißt, das ist eigentlich unser Hauptjob oder Hauptjob von mir vor allem, was ich in den letzten Monaten so getrieben habe.
Heißt, in Texas laufen die Maschinen schon von euch oder kommt das jetzt erst?
Ja, in Texas laufen die schon. Also wir haben Texas angefangen aufzubauen und die ersten Kontakte zu knüpfen vor ungefähr, lassen wir sich, aber ich würde mal schätzen, so vor einem halben Jahr circa. Das kam gleichzeitig mit dem Russland-Ukraine-Krieg. Weil wir halt eben gesehen haben, okay, Energiekosten steigen und die meisten wissen ja, dass wir aus Georgien sind. Und auch in Georgien sind die Strompreise etwas gestiegen und wir gehen davon aus, dass das auf jeden Fall nicht in naher Zukunft wieder runtergeht. Ja. Dazu kommt, dass der Euro recht schwach ist und im Vergleich zum georgischen Lari unglaublich schwach ist. Und unsere Kunden zahlen natürlich den Strom nicht in georgischen Lari, sondern im Euro, der fixiert ist, der Preis. Und deswegen ist es halt nicht mehr so lukrativ, auch nicht für unsere Kunden, auch nicht für uns. Das heißt, wir haben uns frühzeitig umgeschaut nach neuen Möglichkeiten und haben eben Texas finalisiert und die ersten Maschinen laufen da auch schon seit circa einem Monat oder ein bisschen länger jetzt schon, läuft dort alles und wir haben dort Platz für viele, viele, viele neue Maschinen.
Texas entwickelt sich ja ein bisschen zu so einem neuen Mining-Hotspot irgendwie. Warum habt ihr euch für Texas entschieden?
Texas hat einige Vorteile. Also erstmal hat Texas eine sehr starke Mining-Community, eine Mining-Lobby, möchte ich fast schon sagen. Das heißt, sie sind da auch in der Politik ein bisschen verstrickt und können dadurch eben einfach das Mining dort auf lange Sicht auch vom Staat geschützt und gestützt betreiben mit langen Stromverträgen. Auf der anderen Seite sind die Texaner sehr offene Menschen, ja, also die neuen Technologien hinterhergehen und wirklich auch an Bitcoin glauben, ganz, ganz viele, also dort ist echt Wahnsinn, also wir sind dort gefahren und es wirklich überall sind Mining-Farmen, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, große, riesige, aber auch ganz kleine, ja, die vielleicht nur ein Container sind und ganz viele sind da involviert und in dem Ort, wo wir sind, das ist in der Nähe von Dallas, die Stadt, dort hat in ihrem Keller Miner stehen, ja, also die haben als erste Stadt in, ich glaube auf der ganzen Welt, ich weiß nicht, ob es in El Salvador vielleicht auch so ist, aber diese Stadt in Texas meint Bitcoins in, meint Bitcoins im Rathaus, also wirklich
im Rathaus. Okay.
Also okay. Ganz verrückt eigentlich. Krass. Und natürlich der Strompreis, ja, das ist auch noch so eine Sache, die natürlich super ist, also man kann da Strompreise relativ lang fixieren, was eben eine gewisse Planungssicherheit hergibt. Aber sagen wir mal, jede Upside hat auch eine Downside. Es gibt natürlich auch Sachen, die nicht so gut sind in Texas. Texas ist dafür bekannt, dass es natürlich sehr warm ist, sehr heiß ist. Also man hat neue Herausforderungen, was Kühlung von den Maschinen angeht. Und auf der anderen Seite ist es so, dass der Energiemix dort nicht so wie es in Georgien ist. In Georgien können wir Strom von Hydro Power Plant kaufen und bekommen dann sozusagen also garantiert grünen Strom. In Texas kriegt man Strom vom Grid, der ist eben dann nur zum Anteil, also ähnlich wie in Deutschland. In Deutschland kriegt man ja auch nur Strom aus dem Netzwerk und hat dann irgendwie 50-50 verteilt. In Texas, dort wo wir sind, ist es ein bisschen mehr sogar an grüner Energie, als es in Deutschland ist. Aber man kann es dort halt eben nicht ganz genau sagen, okay, das ist 100% grün. Das sind so die Downsides, die wir da haben in Texas.
Aber Texas hört man letzter Zeit mit Mining ja häufiger. Das heißt, ihr seid auch ein Teil jetzt von diesem, ja, wir tragen zu einem ausgeglicheneren Stromnetz oder Energienetz dann praktisch bei. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, was in Texas ja ab und an passiert, seid ihr auch einer von denen, die dann vielleicht mal die Anlagen runterfahren, um im Prinzip das Netz nicht zu belasten bei diesen Spitzen.
Ja, genau. Die Sache hat allerdings einen bisschen anderen Charakter, als das viele kennen. Es ist nicht so, dass da jetzt halt die großen Firmen wie Riot und Co. ihre Miner ausschalten, um jetzt halt das Netz zu stabilisieren und da sagen, hey, wir sind die Netten und die Guten, nimmt unseren Strom und alles ist gut, sondern man kauft in Texas Energieblöcke und diese Energieblöcke, wie sie Riot zum Beispiel gekauft hat, die haben, glaube ich, pro Megawatt $35 gezahlt und die können sozusagen in diesen Spitzenzeiten, wenn das sehr belastet ist, das Netz, können sie diese Energieblöcke wieder verkaufen und das machen die und damit entlasten die es praktisch. Also die schalten ihre Geräte ab, nehmen aber diese Energie, die sie haben und verkaufen sie in den Markt zurück. Okay. Und das ist sehr lukrativ. Also es gab da Berechnungen, die haben gesagt, dass Riot so viel verdient hat, als wenn der Bitcoin auf 500.000 wäre.
Ja. Okay, also mehr als durch Mining, durch diese, den Weiterverkauf der Blöcke praktisch.
Richtig, richtig. Ja, das sind auch Blöcke, ja, übrigens, genau, wie bei Bitcoin. Energieblöcke sind es eben dort und wir haben dort auch unseren Strompreis fixieren können mit einer Partnerfirma zusammen für 10 Jahre. Okay. Und sind da eben 10 Jahre relativ safe und können theoretisch auch unsere Energie wieder zurückverkaufen. Aber wir machen das nicht. Wir wollen da eigentlich nicht dran teilhaben, sondern wir wollen Bitcoin meinen. Ja? Also wir wollen jetzt nicht irgendwie da gamblen oder spekulieren auf höhere Strompreise und was auch immer, sondern wir wollen den Strompreis haben und den wollen wir Bitcoins meinen und nichts anderes.
Okay, also passiert einiges in Texas, aber über dem Atlantik passiert noch mehr. Also ihr wart ja auch noch andersweitig aktiv. Was ist da sonst noch alles abgegangen?
Ja, absolut. Also vielleicht kurz noch als Ergänzung an Timo, was er gemeint hat. Man hat natürlich bei jeder Location seine Up- und Downsides. Das ist immer ganz wichtig. Wo man beim einen langfristige Verträge hat, hat man beim anderen grünen Strom oder auf der anderen Seite ist hat man zum Beispiel politische Hindernisse, beim anderen nicht. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auch in der Energiegewinnung. Ja? Und darauf spielst du jetzt auch an. Also wir waren tatsächlich, da waren Team und ich gemeinsam in Kanada, also auch sehr spannend. Da haben wir in Kanada tatsächlich auch potenzielle Partner und Locations akquiriert. Und für uns ist es immer ganz wichtig, unsere Kunden verlassen sich darauf, dass das, was wir in den Verträgen schreiben, auch einhalten. Also natürlich werden Verträge gemacht, aber wir schreiben da ja auch eine gewisse Uptime. Wir garantieren, dass die Miner sicher sind, dass der Strom, wenn er grün ist und wenn er es nicht ist, auch nicht ist oder dass wir Stromstabilitäten haben etc. pp. Und damit wir hier nicht überall irgendwie als Zwischenhändler fungieren oder etc., investieren wir in die Locations, bauen die selber, akquirieren die oder. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Und in Kanada war es tatsächlich so, da sind wir wirklich, müsst ihr euch vorstellen, von West nach Ost, ja, also wir sind da nach San Francisco geflogen und dann nach Calgary und Vancouver, das sagt vielen wahrscheinlich was, und dann sind wir durch Kanada gecruised und haben da alles abgeklappert, bis wir dann wieder zurückgeflogen sind, und dort ist es tatsächlich so, dort haben wir Locations gefunden und akquiriert, die wir dann bald anbieten werden, im besten Fall noch dieses Jahr, wo wir, und das ist richtig spannend, wo wir sozusagen in Kanada gibt es viele Ölfelder, so kleinere Ölfelder. Das heißt, es gibt so Ölpumpen, die in ganz Kanada verteilt sind und die so ein bisschen die Öl aus der Erde pumpen. Die reichen so die Rohre reichen so zwischen 600 und 1000 Meter in die Tiefe. Und daraus entsteht durch diesen Pumpprozess wird sozusagen Biogas rausgedrückt aus dem Gestein und das wird natürlich mit nach oben gepumpt. Und dieses Biogas, das ist leider, da Kanada auch so groß ist und da diese Pumpanlagen, sage ich jetzt, nur sporadisch in Kanada verteilt sind, wird dieses Biogas hochgepumpt und verunreinigt natürlich das Öl, das da verwendet wird, und wird in die Erdatmosphäre sozusagen gelassen und verbrannt. Und das verursacht unnötigerweise total viel CO2. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, es macht doch Sinn, wenn wir an die Firmen herantreten, die ihre Ölanlagen dort sporadisch über ganz Kanada verteilt haben, und wir dort dieses Gas nehmen und in Strom umwandeln und dieses Strom für Bitcoin-Mining verwenden. Das heißt, wir sind hier haben grünen Strom, Natural Gas können wir hier verwenden, wir können den Firmen einen Gefallen tun, wir können der Umwelt einen Gefallen tun und wir können Bitcoin-Minern einen Gefallen tun und kreieren so hier so eine Win-Win-Win-Situation. Und das ist quasi das, was wir in Kanada forcieren momentan und versuchen umzusetzen, weil wir hier sozusagen aus einer Situation, die ineffizient genutzt wird, effizient Bitcoin minen.
Genau, vielleicht nochmal ganz, ganz kurz dazu. Also es ist nicht Biogas, ja, es ist Natural Gas, also weil du Biogas gesagt hast. Das ist halt eine super Win-Win-Situation, ja. Die Betreiber von diesen Ölfeldern haben ein Riesenproblem mit diesem Gas. Sie können es nicht wegschaffen, weil es zu teuer ist, das dort weg, also eine Pipeline dafür zu bauen, und müssen viel Geld bezahlen, wenn sie es verbrennen, und sie müssen es verbrennen. Und das ist natürlich eine perfekte Win-Win-Situation. Ja, die sind froh, wenn das Gas ihnen abgenommen wird und damit on-site, also direkt dort Strom erzeugt wird und das dort verbraucht wird. Das heißt, die Hersteller müssen weniger zahlen oder gar nicht zahlen, also keine Steuern mehr zahlen und wir kriegen mehr oder weniger, in Anführungszeichen, das Gas umsonst.
Ist das dieses Flare-Gas-Mining dann, von dem genau. man ab und zu hört?
Okay. Ja, genau, das ist Flare-Gas. Es gibt dann noch verschiedene andere Methoden. Es gibt nicht nur Flare-Gas, es gibt auch sogenannte Stranded Gas. Das ist sozusagen Gas, was nicht effizient abgebaut werden kann, was dann auch verwendet wird. Allerdings spezialisieren wir uns in dem Projekt, das wir jetzt machen, auf das Flare-Gas. Also wirklich direkt auf diesen Ölfeldern. Oil Wells heißt das im Englischen. Und dort kann man dann eben eigentlich mehr oder weniger umsonst meinen, jetzt in Anführungsstrichen umsonst natürlich, ja, weil alles, was eine Upside hat, hat wieder eine Downside. Also die Punkte sind halt, man muss Generatoren kaufen, die sehr teuer sind und auch nur eine begrenzte Lebenszeit haben. Ja. Das heißt, da muss man dann ganz genau abwägen, okay, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Aber aktuell lohnt sich es auf jeden Fall.
Apropos aktuell lohnt es sich. Also zum einen mal sehr cool und sehr spannend auch, in was für Bereichen ihr mittlerweile unterwegs seid und dass ihr euch ja auch im Prinzip als Firma dann ja breiter aufstellt, was ich auch sehr spannend finde. Es kommen ja immer so diese typische Fragen und ich meine, die Antworten ändern sich ja auch immer wieder, weil du hast vorher angesprochen, die Thematik mit dem Ukraine-Krieg. Wir haben ständig einen anderen Bitcoin-Kurs, die Hashrate ändert sich ständig. Viele fragen trotzdem nach wie vor immer oder gerade deswegen vielleicht, lohnt sich Mining eigentlich? Also für euch wird es sich lohnen, sonst würdet ihr es nicht tun. Sicherlich auch für eure Kunden lohnt sich es entsprechend. Wenn ich jetzt sage, so Klassiker Mining zu Hause, funktioniert sowas aktuell? Macht es Sinn oder sagt ihr, nee, das macht aufgrund der Strompreise überhaupt keinen Sinn aktuell?
Da gibt's verschiedene Aspekte über Mining zu Hause. Es gibt ja einmal den Aspekt, dass du sagst, okay, ich möchte Teil von dem Bitcoin-Netzwerk sein, ich möchte unbedingt daran teilhaben, dann macht das natürlich Sinn, egal wie viel der Strom kostet. Auf der anderen Seite, das Mining zu Hause in Deutschland, wenn man das jetzt nur aus der Profitabilitätssicht sieht, macht das wenig Sinn. Wenn man allerdings jetzt halt sagt, okay, man nutzt diese Mining-Geräte, um zum Beispiel ein Zimmer zu heizen. Ja, man kann sich locker eine Maschine in sein Zimmer stellen oder in sein Wohnzimmer und ich sage mal 100 Quadratmeter macht das locker warm. Problem ist halt, es ist recht laut. Also da müsste man eben gucken, was man da eben für Lösungen dafür findet. Es gibt schon erste Projekte, die sind aber noch nicht so ganz ausgereift, dass das halt dann auch wirklich, dass man das auch wirklich nicht 90 Dezibel im Wohnzimmer betreiben muss. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, vor allem in der Zukunft, wenn man Bitcoin-Mining in der Zukunft anschaut, dann kann es eigentlich nur meiner Meinung nach zwei bzw. drei Arten vom Bitcoin-Mining geben. Entweder Bitcoin-Mining dort, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wo Strom überflüssig ist, oder eben Bitcoin-Mining, wo es eben einen anderen Zweck noch hat. Also zum Beispiel zu Hause, dass man eben heizt oder sein Wasser beheizt und damit duscht oder was auch immer, ja. Aber ich glaube, das ist die Zukunft und nur da wird in Zukunft das Mining profitabel sein in den nächsten 20 Jahren, wenn man immer noch einen Side-Effekt davon hat. Also entweder eben den Strom, den keiner braucht, der Strom, der überflüssig ist oder eben zu Hause macht oder zum Beispiel in Firmen in irgendwelche Prozesse integrieren und da eben dann Kosten spart, ja. Und da geht es ganz klar hin. Also deswegen Mining zu Hause, aber.
Ja, es hängt vielleicht ja auch davon ab, woher beziehe ich den Strom? Habe ich den von ganz klassischen Anbietern, wo du jetzt gerade gesagt hast, ja, da zahlen wir mittlerweile bis zu 70 Cent für die Kilowattstunde oder habe ich vielleicht Strom aus einer PV-Anlage oder aus sonst was, wo ich den entsprechend selber dann auch beziehe und dann nicht abhängig bin?
Vielleicht so als Ergänzung auch die Frage ist, wir kriegen natürlich sehr viele Anfragen. Und wir müssen uns halt noch eingestehen, wir sind Miner und wir sind keine Ingenieure. Also es gibt, wenn man auch zu Hause mal mit PV-Anlagen oder vielleicht irgendwie das mit Heizen verbinden will oder, dann können wir halt schlecht Ratschläge über Wärmetechnik, Lüftungstechniken und so weiter geben. Also wir haben die Erfahrung, die wir selbst haben, industrialisiert sozusagen, also in großen Stückzahlen, großen Mengen, in Locations, wo wir unser Steckenpferd sozusagen sehen, unsere Kernkompetenz. Aber wir sind keine Tüftler und Bastler und müssen wir halt manchmal leider Gottes auch so ein bisschen zurückweisen, weil man man vergisst, wie viele einzelne Sonderfälle es gibt, wie du sagst. Also PV, nur mit einer PV-Anlage ist es nicht getan. Man muss auch viel kalkulieren, Mischkalkulationen. Wie funktioniert es mit den Minern? Wo stehen die? Dann gibt es natürlich ganz viele verschiedene technische Sachen und so weiter. Und dann unterm Strich soll es ja keine Liebschaft sein. Also Mining, ich sag's mal so, wenn man nicht das Ziel hat, profitabel zu minen, dann kann Minen sehr, sehr teuer werden. Ich meine wirklich teuer. Das heißt, man muss kostengünstig, kosteneffizient oder zumindest ein profitables Modell bauen für sich, für seinen Standort, wie es da funktioniert. Und dann kann man sich erkundigen, wie man das am besten umsetzt. Aber es gibt leider keine Lösung für alle Fälle. Und das ist genau das Gegenteil, was wir eigentlich machen. Wir suchen einen Standort auf der Welt, wo alle meinen können, ja, und suchen nicht nach verschiedenen Fällen, wo jeder das machen kann. Weißt du, was ich meine? Das ist so.
Also du hast ja gerade gesagt, ihr seid keine Ingenieure, keine Tüftler, die gibt es da draußen bestimmt. Mhm. Bei denen geht es dann aber auch nicht zwingend darum, irgendwie Geld zu verdienen durch Bitcoin Mining, sondern die haben einfach Bock drauf, dieses Projekt in die Hand zu nehmen, das auszuprobieren. Ich glaube, die werden das auch machen, werden es auch versuchen. Ob das profitabel ist, ist eine andere Frage, aber da geht es dann auch mir, glaube ich, um andere Dinge. Du hast jetzt aber gerade angesprochen für, ich sage jetzt mal, alle anderen. Gehen wir mal zurück und sagen, okay, ihr seid keine Tüftler, aber ihr seid Geschäftsleute. Und eure Kunden wollen ja auch profitabel meinen, sonst würden sie das Ganze nicht tun, außer sie sagen noch, okay, dieser Side-Effekt, ich will das Netzwerk stabilisieren, will, dass es sicher ist. Das ist natürlich auch für viele überzeugte Bitcoiner ein Punkt. Aber wenn ich jetzt bei euch sage, okay, ich kaufe mir so eine Mining-Anlage beziehungsweise einfach so einen Miner und ihr betreibt den dann entsprechend in Georgien oder Texas oder vielleicht dann auch Kanada, was bleibt da für mich hängen? Also ich glaube, es gibt ja keinen fixen Betrag, wo ihr sagen könnt, ja okay, ihr kriegt jedes Jahr den Betrag zurück. Aber wie ist das so der Return on Invest? Was kann man da so pauschal vielleicht ansetzen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich die am meist gestellteste Frage von Besuchern an der Messe oder die E-Mails, die wir bekommen oder. Und da haben wir, das haben wir eigentlich ziemlich gut gelöst, denke ich. Und zwar auf unserer Webseite kann man sich unseren Calculator runterladen. Da kann man kostenlos einfach mal, da haben wir eine recht einfach verständliche, aber komplexe Kalkulation gebaut, die so ein bisschen einen Einblick darüber geben soll, in einer Momentaufnahme, also heute, ob das Mining profitabel wäre oder nicht, wenn man entsprechend sozusagen sich Szenarien bastelt. Ja? Das heißt, es ist sehr interessant, also Mining kann ganz schnell sehr profitabel sein und manchmal auch nicht profitabel. Leider besteht auch die Gefahr, dass viele den Calculator vielleicht so ein bisschen sich zu sehr auf ihre Kalkulationen verlassen, weil man mag es kaum glauben, diejenigen, die schon vielleicht ein bisschen länger im Bitcoin-Space sind, die verstehen vielleicht die komplexen Zusammenhänge, vor allem mit der Difficulty, mit der Preissteigerung des Bitcoins oder mit vielleicht auch den Investments, also den Preisen der Maschinen selbst, dem Strompreis und so weiter. Also es gibt unzählige Variablen. Und wir haben versucht, die alle kompakt irgendwie mal zusammenzufassen und ein Bild darüber zu geben, ob Mining rentabel ist. Pauschal kann man sagen, jetzt die Angaben sind selbstverständlich ohne Gewähr und sie sind sehr, sehr grob, aber ein Miner, sage ich jetzt mal, die neuesten Modelle, die kennt wahrscheinlich jetzt jeder, die S19 Pro beispielsweise, also es gibt natürlich auch verschiedene Kategorien, aber ein S19 Pro kostet so circa 5.500 €, 5.600, 700 €. Der hat ungefähr 110 Terahash und produziert brutto so ungefähr 0,1415 Bitcoin pro Jahr. Und davon sind natürlich, also in dem Moment, wo ich das eigentlich sage, würde ich es schon gern wieder relativieren, weil man das pauschal so kaum sagen kann. Aber wenn man dann einfach die ganzen Eventualitäten, den Bitcoin-Preis, Kurse, Abschreibungen und so weiter mit einberechnet, dann kommt man auf den Wert. Und dieser Wert, wenn der positiv ist, sage ich jetzt mal, kann man sich dazu entschließen, guten Gewissen dazu entschließen und sagt, okay, ich meine gerne, und wenn der negativ ist, dann vielleicht nicht. Wobei interessanterweise, je länger man sich mit dem Thema beschäftigt, erkennt man auch, dass man es eigentlich kaum wirklich so stark berechnen kann. Ja? Mhm. Und vielleicht noch ein letzter Satz, bevor das auch zu lang und zu komplex ist. Das Mining selbst ist schon so ein dynamischer Prozess, also ein Miner zu kaufen, den minen zu lassen und sich zurückzulehnen, wie ähnlich wie beim ETF zum Beispiel, das kann gut gehen, kann aber auch in die Hose gehen. Also es empfiehlt sich beim Mining auch dynamisch irgendwie das alles zu sehen, ja, gegebenenfalls Miner nachzukaufen oder auch die Bitcoin mal zu verkaufen, um Miner zu finanzieren beispielsweise, oder den Strom mal in Fiat zu bezahlen und nicht die Bitcoins, die man dafür, die man meint, dazu verwenden und so weiter. Also es gibt da verschiedene Ansätze und die man auch bedenken muss.
Ja. Ja, ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz einen Punkt einwerfen. Aktuell ist es ja so, dass der Bitcoin-Preis zum Vergleich zum Ende letzten Jahres natürlich gefallen ist, was auch dazu führt, dass eben die Maschinenpreise gefallen sind. Das heißt, der Einstieg ins Mining, das ist jetzt so eine Phase, die, ich weiß nicht, wie lange anhalten wird, aber das ist eine super schöne Phase, um ins Mining einzusteigen, ohne auf einen Schlag irgendwie 15.000 oder 20.000 Euro hinlegen zu müssen, ja. Also deswegen diese Phasen, wo eben der Bitcoin unten ist, ist ein super Zeitpunkt, einfach um einzusteigen ins Mining. Ist übrigens auch ein guter Zeitpunkt, um Bitcoins natürlich zu kaufen, ja. Also auch klar.
Keine Anlageberatung?
Keine Anlageberatung an der Stelle, ja. Deswegen, also ich weiß nicht, wie oft wir so eine Phase nochmal sehen werden, so wie das aktuell ist mit den Maschinenpreisen. Sowas haben wir gesehen schon mal Ende 2019. Ja, da wo sich die Preise zum Bitcoin ungefähr so verhalten haben, also von den Mining-Geräten zum Bitcoin-Preis. Und jetzt haben wir diese Phase halt wieder und die haben wir von 2019 an bis jetzt nie wieder gesehen. Also wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo es wirklich ein Schnapper ist, einzusteigen, und einfach ein guter Punkt. Allerdings, was ein bisschen schade ist, das verstehen natürlich viele Leute nicht, also klar, ich meine, wenn der Bitcoin irgendwie hoch geht, 50.000, 60.000, 100.000, was auch immer, dann sind natürlich alle da, aber dann kostet eine Maschine auch auf einmal locker 20.000, ja. Und wir merken jetzt schon den Anfragen, die wir bekommen von unseren Kunden, dass das eher Kunden sind, die sich mit der Thematik beschäftigt haben oder eben auch von der professionellen Seite, also Vermögensverwalter, Family Offices, die, denen ihr Job nichts anderes ist, als gute Investments zu finden. Und die waren im All-Time-High, war da kein einziger da, ja, von diesen Vermögensverwaltern und Family Office. Und jetzt kommen die alle und merken, dass es halt ein guter Zeitpunkt ist. Deswegen hoffe ich, dass auch viele, sage ich mal, kleinere Miner die Chance ergreifen werden, ja, bevor sie dann irgendwann mal dann vorbei ist.
Ja, das finde ich auch spannend, dass du sagst, dass Family Office oder ich sage jetzt mal professionellere in den Markt drängen, weil die natürlich antizyklisch unterwegs sind. Und ich meine, von denen kann man zum einen lernen und zum anderen ist es natürlich generell bullish für Bitcoin oder für die Mining-Industrie überhaupt, dass solche Leute sich auch mit sowas plötzlich beschäftigen und sagen, okay, da kann ich auch vielleicht nochmal ein bisschen diversifizieren oder von sowas dann profitieren. Was mich noch in, ja?
Ja, vielleicht ein cooler Fact. Wir sind ja Munich International Mining gibt es ja erst seit eineinhalb Jahren ungefähr. Und also quasi, dass wir für Kunden meinen, ja, da, oder das ist, vor zwei Jahren haben wir den Entschluss gefasst und dann vor eineinhalb Jahren ging das alles so richtig konkret los. Und das heißt, wir haben vorher gemeint und waren auch im Bitcoin-Space und beziehungsweise nicht im Bitcoin-Space, so jetzt in der Community, aber für uns, wir haben Bitcoin gehabt und so weiter und investiert. Das heißt, wir sind ja die letzten eineinhalb Jahre auch erst gewachsen und wirklich stark auch in den Markt eingedrungen, dadurch, dass wir eben Miner kaufen und verkaufen. Also vor eineinhalb Jahren hatten wir dieses Wissen auch darüber nicht. Und vielleicht auch eine gute Nachricht sozusagen, ein Sentiment, sage ich jetzt mal, für die Bitcoin-Community. Also momentan weltweit, was wir mitkriegen, suchen die Leute mit immens viel Kapital, also bei uns noch nicht, aber nach Mining-Standorten und kaufen Miner. Also es ist gerade Also wir waren wirklich überrascht, was wir teilweise für Geschichten gehört haben. Wir haben natürlich auch mit diesen Leuten mal gesprochen. Da reden wir von Tausenden von Maschinen. Also es ist wirklich gerade, das ist auch schön für uns zu hören, sage ich jetzt mal. Also das haben wir jetzt, wir haben noch keinen so einen großen Deal gemacht, aber wir haben gehört und wir haben auch Leute getroffen und Geschichten gehört, die einfach, das ist einfach unglaublich. Also dieses Sentiment ist durchaus bullish und viele decken sich gerade ein, viele suchen auch die richtigen Partner und so weiter. Also kaufen auch viele Bitcoins. Aber Mining, was wir sehen, das ist schon unglaublich gerade. Hätte ich nicht gedacht.
Ja, es ist deutlich extremer und krasser, als es zum All-Time-High war. Ja? Ja. Also das ist, das merkt man wirklich. Also das ist ja total antizyklisch, sehr interessant, das auch so zu beobachten.
Das hätte mich jetzt sowieso interessiert. Also das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wir haben das Thema, also das treibt uns privat ja hier alle um. Okay, Energie wird immer teurer. Vor allem in Deutschland kommt der kalte Winter, wir dürfen nicht so viel heizen und so weiter. Also die Energiekosten sind ja wahnsinnig hoch und sieht jetzt nicht so aus, als würden die wieder stark nachlassen. Parallel haben wir einen Bitcoin, der von 68.000 jetzt vor kurzem auf unter 20.000 Dollar gekracht ist. Warum ist die Hashrate auf Alltime High? Wie erklärt ihr euch das?
Die Hashrate ist gerade auf Alltime High.
Die noch mal war die letzten Tage auf Alltime High, ja?
Ja, kann sein, ja, stimmt. Auf jeden Fall ist es nochmal hochgegangen, 9% im letzten Sprung. Aber es ist All-Time High oder knapp über All-Time High, auf jeden Fall die Hashrate, klar. Das kann man relativ einfach erklären. Die Hashrate, die verhält sich, die zieht sozusagen immer ein bisschen nach, ja, dem allgemeinen Markt. Sprich, wenn du im All-Time High Investoren gesagt haben, hey, wir kaufen jetzt ganz viele Maschinen und meinen jetzt Bitcoin, dann haben sie zwar ganz viele Maschinen gekauft, aber man muss erstmal Infrastruktur bauen, man muss eine Halle bauen, man muss Transformer bauen, man muss das ganz außenrum machen. Ja? Das ist nicht so wie Bitcoin kaufen, weil das kaufst du in einer Sekunde und dann hast du es. Du musst erstmal wirklich physisch in der echten Welt was bauen, ja, und was gründen und hast halt einfach viele Hindernisse und deswegen zieht das immer so hinterher. Und mit dem letzten Bullrun sind halt das erste Mal so wirklich große institutionelle Miner mit an Bord gekommen, ja, die halt dann wirklich mit sehr viel Kapital ausgerüstet da angefangen haben. Ich nehme immer Marathon als Beispiel, die unglaublich viele Miner gekauft haben. Ja. Die haben über 100.000 S19 haben die und aktuell stehen 65.000 davon noch bei denen in Regalen und werden nicht angeschlossen. Es hat Marathon vor ein paar Tagen verkündet, dass sie diese 65.000 Miner in den nächsten 3 Monaten auch an den Start bringen wird. Ja. Das heißt, die weltweite Hashrate, die du jetzt siehst, die wird, davon ist auch ganz, ganz viel gar nicht an den Start. Was natürlich auch zum Problem führt, und zwar führt es dazu, dass die Hashrate halt gebündelt wird und von wenigen Großen kontrolliert wird. Die kriegen auch bessere Deals bei zum Beispiel Bitmain und den Herstellern. Und so werden halt, wenn man nicht aufpasst und wenn man da nicht vorsichtig ist, werden eben kleine Miner die sind dann nicht mehr wettbewerbsfähig und werden dann eben aus dem Markt gedrängt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man eben diesen Weg geht, zu sagen, okay, wir gehen dorthin, wo die Energie überflüssig ist, günstig ist, oder wir produzieren sie selber zu meinen. Weil sonst hast du gegen die Großen eben keine Chance. Und wir gehen genau diesen Weg, dass wir immer wettbewerbsfähig bleiben, für unsere Kunden auch. Wir könnten uns auch ausruhen mit dem, was wir haben in Georgien und sagen, da machen wir es alles voll, aber das ist halt nicht für die nächsten 20 Jahre nachhaltig und deswegen müssen wir das so machen. Aber im Endeffekt, ja, die Hashrate, warum die so hoch ist, liegt ganz viel an dem Institutionellen und dass es einfach ein bisschen hinterherzieht. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass es auch nochmal runtergehen wird übrigens, ja. Das wird halt immer sich so ein bisschen bewegen, aber ich glaube, wir sind langsam an so einem Punkt, wo es jetzt dann nicht mehr extreme Ausschläge geben wird. Ja, so richtig extreme, irgendwie, also man hat jetzt natürlich Mining-Verbot irgendwo oder solche Geschichten. Ja.
Und vielleicht noch zur Ergänzung, also damit man so ein bisschen auch versteht, was der Timo meint, so mit dem Aufsetzen auch. Also jemand, der innerhalb von 6 Wochen eine Location aufbaut, sage ich jetzt mal zwischen 1 und 5 Megawatt, das ist, wie soll ich sagen, Top Speed, das ist krasse Leistung. Ja? Also jemand, der innerhalb von 6 Monaten sozusagen das umsetzt, das ist wirklich gut. Das ist professionell. Ja. Jetzt mal den Faktor Glück lassen und Pech lassen wir mal außen vor. Oder krasse Vitamin B oder dergleichen. Aber 6 Monate, um das zu akquirieren, also zu recherchieren, zu akquirieren, das zu bestätigen, die ganzen Konditionen, auf die man sich einigt und das zu validieren und die Infrastruktur zu bauen, das ist in 6 Monaten schon sehr gut.
Mega spannend auf jeden Fall, weil das sind so Insights, die kriegt man so ja im Normalfall nicht so richtig mit. Mich würde dieses Thema, Timo, du hast so ein bisschen angedeutet, noch genauer interessieren. Also du hast im Prinzip von den großen Minern gesprochen, die jetzt auch so langsam kommen oder die immer größer werden. Zum einen seht ihr das als Gefahr, dass es nur noch, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, nachher eine Handvoll Mining-Anlagen gibt, wo das alles passiert, weil die großen Player einfach so tiefe Taschen haben und den ganzen Markt leer kaufen. Oder seht ihr vielleicht zusätzlich auch noch die Gefahr, dass die Mining oder die Hersteller der Miner vielleicht auch ein Problem werden, weil sie eben nur noch an spezielle Großkunden vertreiben oder vielleicht gar nicht mehr vertreiben auf irgendwelchen Gesetzesvorgaben oder sowas? Gibt es da eine Gefahr im Mining, was die Zentralisierung angeht, dass wirklich potenziell auch eine Gefahr für Bitcoin sein kann?
Ja, ob es eine Gefahr für Bitcoin ist, weiß ich nicht, weil man muss diesen großen Firmen immerhin noch eine Sache zugute halten. Die meisten, die dort an der Spitze sind und auch Entscheidungen treffen, das sind wirkliche Bitcoin-Maxis, ja. Deswegen siehst du, also das muss man ganz klar sagen, und deswegen hast du solche Situationen auch wie bei Marathon, die ultra viele Bitcoins halt hodeln und auf einmal in Zahlungsschwierigkeiten kommen, weil der Bitcoin-Kurs runtergeht und sie irgendwelche Maschinen bezahlen müssen und dann auf einmal ihre Bitcoin verkaufen müssen, was sie auch im All-Time-High machen hätten können. Aber sie sagen, wir verkaufen eben nur, wenn uns eine Knarre an den Kopf gesetzt wird, unsere Bitcoins. Ja? Also die sind schon auf unserer Seite. Aber nichtsdestotrotz gibt es diese Trends schon. Also zum Beispiel gibt es bei Bitmain gibt es Kreditlinien, ja, für große. Also große Unternehmen können Maschinen auf Kredite kaufen und kriegen eben einfach viel bessere Preise, viel bessere Konditionen als jetzt die kleinen Miner. Und dadurch haben sie einfach einen Wettbewerbsvorteil. Das heißt, sie können andere Investments tätigen, vielleicht einen Ticken höhere Strompreise in Kauf nehmen und haben halt dann eben einfach da einen richtigen Wettbewerbsvorteil. Und wir sehen schon so ein bisschen einen Trend dazu. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass halt viele Leute halt auch einfach so meinen, dass es auch Firmen gibt wie unsere, die halt wirklich dagegen halten und einfach auch einen Teil vom Kuchen haben wollen. Und auch noch die Frage, die du gestellt hast, dass es sein kann, dass es irgendwelche Hersteller nur noch an große verkaufen. Das gibt's schon. Also das gibt's heute schon. Es gibt Geräte, wie zum Beispiel die Bitfury-Geräte, die kriegst du so nicht auf dem Markt. Ja, die wirst du im Internet wahrscheinlich nicht mal finden. Also wenn du googelst, findest du sie, aber die wirst du nicht kaufen können. Ja? Also es gibt schon durchaus Geräte, die gar nicht mehr an kleine Firmen gegeben werden, sondern nur an riesige. Aber ich denke, dadurch, dass jetzt eben neue Player mit auf den Markt kommen, also wenn man Intel denken zum Beispiel, wenn die anfangen, Chips herzustellen, dass das dann den Wettbewerb auch nochmal so ein bisschen durchnudelt und dann eben Bitmain und MicroBT nicht mehr so diese Riesenmacht hat, ja, am Ende vom Tag und dann vielleicht auch ein bisschen anpassen müssen. Aber an sich, ich sehe keine Gefahr für Bitcoin an der Stelle. Es ist allerdings eine, man darf diesen Aspekt auf jeden Fall nicht vergessen.
Vielleicht, vielleicht noch als Ergänzung, das ist mir vorher noch, habe ich noch vergessen, wegen Hashrate und so weiter. Also natürlich ist es auch so, dass wir jetzt ganz normal einfach sehr günstige Geräte haben. Also das ist ein Gerät, das wir heute für 5.300, 400, 500 verkaufen oder diese S19, von denen ich vorher gesprochen habe, mit so 5, 6, 5, 7, die haben einfach im All-Time-High 12.000, 13.000 Euro gekostet. Und viele, die halt ihre Locations halt haben und günstige oder gute Supplier, die können halt jetzt auch ordentlich nachkaufen und für günstige Strompreise minen. Ja, also Mining kann schon sehr lang profitabel sein, auch für neben Kunden, auch für Institutionelle. Ja. Dadurch steigt die Hashrate natürlich.
Ja, natürlich. Bitcoin wird sich ja durchsetzen, irgendwann mal früher oder später. Also ist eigentlich No-Brainer. Wir können auch für meinen, eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Wenn man tief genug die Taschen dafür hat, ja.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, das war ein ganz schönes Schlusswort. Bitcoin wird sich durchsetzen. Ich denke, die meisten Zuhörer sind schon auf dem Trichter und deshalb glaube ich auch, dass im Bitcoin-Space, wir merken es im Dachraum zumindest, sich immer mehr Leute auch für Mining interessieren. Das ist so ein bisschen für viele, glaube ich, auch die nächste Stufe zu sagen, hey, ich habe jetzt Bitcoin, ich produziere vielleicht Content oder treibe die Community voran oder erkläre das Leuten, bin Multiplikator, will jetzt aber auch was für die Netzwerksicherheit tun. Und deshalb glaube ich, ist diese Nachfrage nach Mining tatsächlich relativ groß. Und ich meine, wenn ich es nicht selber machen kann, weil ich nicht irgendwie selber rumtüfteln kann oder rumtüfteln will, dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich greife auf einen Dienst wie euren zu. Und von dem her nochmal der Verweis natürlich auf eure Webseite, auf euren Webshop sozusagen, wenn ihr euch für das Thema interessiert und sagt, okay, ich will mir mal so einen Miner kaufen, will das mit den Jungs machen, weil das Konzept mich auch überzeugt, dann geht auf die Webseite, wie gesagt, in den Shownotes packe ich es rein, ich schreibe unten auch nochmal den Gutscheincode und dann ja, kriegt ihr auch noch 210 Euro Rabatt dann auf die Maschine, die ihr euch da besorgt.
Ja. Und vielleicht eine kurze Ergänzung, Lotti, weil wir haben selber auch mal angefangen, ganz klein und hatten auch, ehrlich gesagt, muss ich ganz gestehen, ich hatte überhaupt keine Ahnung vom Mining, also überhaupt keine Ahnung. Und das ist uns durchaus bewusst. Und Leute, die anfangen wollen mit einer Maschine oder 100, spielt überhaupt keine Rolle. Bei uns ist die Beratung auch kostenlos. Also jeder, der bei uns Mining bestellen will, kann es über die Homepage machen, wie du sagst, kann uns auch eine E-Mail schreiben oder einfach Calculator runterladen, dann melde ich mich. Und im Zweifel hat er das Gespräch auch mit mir und kriegt da die Beratung. Also wir wollen die Leute da auch an die Hand nehmen.
Das ist nochmal ein guter Hinweis. Oder die andere Variante, wenn ihr in Innsbruck seid die nächsten Tage, ja, geht am Stand von den Jungs vorbei sowieso und ja, fragt die Löcher in den Bauch auf jeden Fall.
Ja, genau. Also, kein Charme. Ja.
Timo, Luca, vielen Dank, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, dass ihr so ja, uns ein kleines Update auch gegeben habt. Danke auch, dass ihr ja jetzt die letzten Monate oder über den Sommer praktisch extrem aktiv wart und ihr habt es vorher ausgeführt, einfach auch so Projekte oder Community-Events entsprechend unterstützt haben, weil im Normalfall sind da Leute dahinter, die ja einfach ihre Freizeit opfern, die das sozusagen ehrenamtlich machen, die haben da monetär nichts davon. Von dem her leben solche Events dann natürlich eben auch von Leuten, die da Sponsoring machen. Von dem her auch von der Seite einfach mal vielen Dank an euch beide.
Gerne, gerne. Also wir freuen uns auf jeden Fall, gell, Timo? Also wir sind schon
auf jeden Fall. Ja, wir haben immer sehr viel Spaß mit euch und wir freuen uns auf alle in Innsbruck und ich denke mal, das eine oder andere Bier wird da getrunken und oder auch nicht oder an Saft. Und,
also wir trinken gern Bier anscheinend.
Ja, ich habe es rausgehört, aber ich wollte es jetzt nicht bestätigen, aber wenn ihr die ganze Zeit davon redet.
Wir sollten mal über unser Image nachdenken. Also vielleicht gut, aber lass uns lieber dabei. Also danke für die Einladung, Lodi. Und ja, wir freuen uns, dir bald wieder ein Update zu geben, vielleicht im halben Jahr oder so.
Ja, sind wir bestimmt sehr gerne. Und wir sehen uns die Tage. Ich freue mich sehr auf Innsbruck. Alle Zuhörer, wenn ihr in Innsbruck seid, macht euch bemerkbar. Auf der Zitadelle ging es mir auch wieder so, dass Leute auf Twitter ein Bild hochgeladen haben von der Zitadelle und ich ihnen schreiben musste, hey, wer bist du? Wieso bist du hier? Wieso hast du dich nicht bemerkbar gemacht? Weil die halt kein Profilbild drin haben. Und dann kriege ich die Antwort, ja, wir haben gestern eine halbe Stunde gequatscht. Und ich denke so, ja Leute, dann gebt euch doch zu erkennen und sagt, wer ihr seid. Also wenn ihr die OPSEC jetzt nicht bis auf die Spitze treibt, klopft mir gerne auf die Schulter und stellt euch vor, dann quatschen wir ein bisschen in Innsbruck. Ich freue mich drauf. Also danke an euch beide. Wir hören uns bzw. sehen uns in dem Fall ja die Tage sogar. Bis bald.
Bis dann.
Danke. Ciao.